Servus zusammen und herzlich willkommen in meiner allerersten Folge Migo Minutes. Bei mir ist heute zu Gast Nikita Fahrenholz. Er ist einer meiner guten Freunde, aber vor allem ist er einer der erfolgreichsten deutschen Startup-Unternehmer. Er ist Mitgründer von Lieferheld, Book a Tiger und seine beiden neuesten Startup-Unternehmen sind Warengold und Actio Daily. Wir haben über vieles gesprochen, über seine Zeit bei Lieferheld, wie er sich seitdem entwickelt hat, was er aus der Zeit gelernt hat, was seine zukünftigen Ziele sind und wir reden auch noch über tiefgründigere Themen. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Es ist für uns beide, sowohl für Nikita wie auch für mich, der allererste Podcast, die allererste Podcast-Folge. Ich freue mich auf euer Feedback und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Cool, dass wir es jetzt hingekriegt haben.
Cool.
Du bist tatsächlich mein erster Podcast-Gast. Das heißt, du hast gerade gesagt, du bist ja auch noch sehr jungfräulich in dem Gebiet.
Ja, ist der erste Podcast,
den ich mache. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen chaotisch.
Das ist in Ordnung. Jetzt ist alles erlaubt.
Sehr gut. Wir kennen uns jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich erst. So. Mhm. Und wir haben uns eigentlich kennengelernt in so einem Setting, was jetzt überhaupt nicht was mit Startup-Szene oder sonst irgendwie zu tun hat, sondern eigentlich eher auf so einem Event, wo wir eingeladen waren. Und der erste Talk, den wir eigentlich hatten, war über Autos. Mhm. So ein Hobby, das wir uns beide eigentlich so verbindet.
Da zieht der Talk auch immer irgendwann hin, ne?
Ja, immer früher oder später. So dann 4 Wochen später waren wir zusammen auf der Rennstrecke. Das heißt, ich habe dich eigentlich kennengelernt, so gerade in der Phase, wo du eigentlich auch aus dem, so wie du es mir erzählt hast, gerade auch bei Book a Tiger und so in dem Jahr, ein paar Monate davor, eigentlich so operativ rausgegangen bist und auch in so einer Übergangsphase warst. Mhm. Und ich persönlich, ich kannte natürlich Lieferheld und Book a Tiger war mir auch ein Begriff. Dich persönlich kannte ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und wir hatten bisher jetzt noch gar nicht so die Möglichkeit, eigentlich zu sprechen, wie du zu dem Ganzen eigentlich gekommen bist. Mhm. War das von Anfang an schon von dir irgendwie so ein Traum, schon der so als Kind angefangen hat, hey, ich möchte später mal erfolgreicher Unternehmer werden, so wie man es ja so von vielen so Erfolgsgeschichten hört, war es Zufall? Wie hat das für dich angefangen?
Ein Kaffee hier, mal kurz einen Schluck nehmen.
Ja.
Ja, du, erstmal vielen Dank, dass ich hier die Ehre habe, der Erste zu sein, aber ich glaube, das hatte mehr was mit der zeitlichen Logistik zu tun. Ja, trotzdem setze ich mir jetzt die Krone einfach mal auf.
Darfst du.
Stating is reality. Ja, also das ist natürlich, gibt es da immer viele schöne Storys, ja. Klassiker in der Garage gegründet, immer schon von geträumt.
Uni abgebrochen.
Ja, genau. Natürlich am MIT studiert, abgebrochen, weil sowieso zu genial. Oft auch der Punkt, ich glaube, viele engineeren sich das im Post immer so ein bisschen zurecht, weil es dann besser klingt. Zumindest kenne ich da einige Kandidaten, die das so gemacht haben. Okay. Nee, ist total unromantisch. Ich habe nicht irgendwie große Ambitionen gehabt, Unternehmer zu werden. Zumindest nicht in der Schulzeit und auch nicht so wirklich im Studium. Ja? Also ich habe BWL studiert, genau in Reutlingen und in Lancaster. Das ist so eine kleine Stadt an der Grenze, Scottish Border, ja? Also Lake District. Da war es noch, 2008 habe ich studiert, also beziehungsweise abgeschlossen. Da war es noch sehr in, trotz Finanzkrise, einen Beraterjob zu machen oder ins Investmentbanking zu gehen. Ich hatte damals die Möglichkeiten, beides zu tun nach dem Studium. Habe mich dann dazu entschieden, Berater zu werden. Und habe dann bei McKinsey in Berlin angefangen als Berater. So, was ich schon ein bisschen immer hatte und habe, ist ein gewisser Trotz und Eigensinn. Ja? Also autoritäres Verhalten mir gegenüber kann schwierig sein, ja, zumindest wenn es nicht begründet ist. Insofern hatte ich da schon auch immer einen eigenen Dickschädel und eine eigene Meinung. Das kann man sicherlich als Part von Unternehmertum verstehen. Nichtsdestotrotz habe ich bei McKinsey angefangen. Das hat mir manchmal Spaß gemacht, manchmal keinen Spaß gemacht. Ich habe aber schon gemerkt, dass das keine langfristige Karriere sein wird für mich. Ja. Und nach einem Jahr circa bin ich durch Zufall mehr oder weniger an jemanden getroffen, der involviert war mit Team Europe damals. Das war ein Inkubator, den gibt es jetzt nicht mehr. Und Team Europe hatte vor allem mit Markus Fuhrmann, beziehungsweise Markus Fuhrmann hat eigentlich die Idee aus China mitgebracht. Da gab es einen Pendant zu Lieferheld. Und die kam und Markus kam dann mit dieser Idee zu mir. Die hatten irgendwie von mir gehört. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau lief. Und wir haben dann interviewt und irgendwie gab es da Sympathien. Und dann stand das zur Debatte, ob ich da nicht einfach mit einsteige. Ja, als Mitgründer, sozusagen gesourceter Mitgründer, wenn man so will. Also es war nicht meine Idee. Es hat mir aber sehr gut gepasst, weil ich, das stand schon irgendwie, das Internetthema war ja damals nicht so gehypt wie jetzt. Also sag ich mal, in Berlin gab es 2 Inkubatoren vielleicht und irgendwie so ein paar Typen, die was gemacht haben. Es gab halt StudiVZ. Es gab Brands for Friends, so die Themen. Mr. Spex, glaube ich, wurde damals auch gegründet. Aber da gab es jetzt nicht so viel. Ne? Und ich fand es aber irgendwie spannend. Ich fand den Lebenslauf von dem damaligen Chef von Team Europe spannend, Lukas Gradowski. Und so alles in allem haben wir dann im Prinzip begonnen zu arbeiten an dem Projekt. Und ich habe dann relativ kurzerhand gekündigt. Bei McKinsey war alles auch easy. Die haben mir gesagt, dann gehst du da halt hin und wenn es nicht klappt, kommst du zurück. So. Und dann ging das los. Ja. Dann ging die ganze Fahrt los. Und ja. Sitzen wir hier.
Das heißt, du hattest quasi schon so eine gewisse Sicherheit von McKinsey da aus, dass wenn es jetzt nicht klappt, dann kannst du zurückkehren.
Ja, also im Nachhinein lässt sich das auch wieder so einfach sagen, ist am Ende doch eine Kündigung gewesen und das, da muss man auch wieder reinkommen in so eine Firma. Ja, also ganz so locker flockig wäre es wahrscheinlich auch nicht gelaufen. Aber ich wäre wahrscheinlich doch recht sanft gefallen. Das Gute da war noch, ich hatte ja keinen hohen Lebensstandard. Also ich war irgendwie 24 damals. Das ist 11 Jahre her jetzt. Hatte ein bisschen was verdient, aber irgendwie kleine Wohnung. So, also jetzt nichts, worauf man hätte verzichten müssen. Insofern hat es ganz gut gepasst. Und ich hatte dann schon Lust auf das Thema. Also das Thema war für mich eingängig, verständlich. Dass dann offline zu online Switch stattfinden wird, war klar. Und ich fand die Challenge cool, ja. Also das war so ein bisschen die Motivation. Ich habe aber auch lange gebraucht, um diese Entscheidung dann trotz letzten Endes zu treffen. Ja, also
das war ja damals so ein bisschen eine Entscheidung zwischen so Risiko oder den sicheren Weg so mit der Karriere
weiter. Ja, ja, absolut, absolut. Also ich glaube, meine Mutter hat tatsächlich geflennt, als ich das gesagt habe.
Ja, weil das ist gerade auch noch eigentlich ganz interessant. Vielleicht wissen es einige, die dich näher verfolgen, aber um noch die Zuhörer abzuholen, die das vielleicht nicht so wissen. Du bist ja eigentlich, mit einer alleinerziehenden Mutter, soweit ich weiß, aufgewachsen, ja. Richtig, in Berlin und jetzt eigentlich auch nicht so, nicht so vermögend jetzt.
Die Geldsäcke wurden bei uns nicht reingetragen.
Ja, und auch dein Werdegang dann bis zu der Entscheidung bei McKinsey rauszugehen, war ja eigentlich auch, du hast da eigentlich ziemlich hintereinander alles durchgezogen. Ich meine, du warst da in Reutlingen, da war es damals schon nicht einfach so reinzukommen und erst recht nicht bei McKinsey. Also jeder, der ein bisschen eine Ahnung hat, weiß, dass man da jetzt nicht einfach so reinkommt.
Nee, die Quote war auch krass damals. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen das Glück, dass ich übers Praktikum reingekommen bin. Also die haben mich gleich nach dem zweiten Semester, hatte ich glaube ich das Praktikum gemacht, nach dem dritten Semester, das war auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich hatte einen extremen Ehrgeiz. Und dann, das Praktikum lief so gut, dass sie mir einen Vertrag angeboten haben, aber die Quoten damals waren, es war Finanzkrise, ja. da war es nochmal anders, als wenn man jetzt alles gut läuft und man stellt irgendwie pro Jahr 300 Berater ein. Ich glaube, dieses Jahr, damals waren es vielleicht 100 oder so. Es war schon eine enge Nummer.
Was hat deine Mutter gesagt? Oder hast du es jetzt sofort gesagt oder hast du erst so, nachdem du schon gekündigt hast?
Also ich weiß gar nicht mehr genau, aber ja, ich weiß, dass wir in der Küche saßen und irgendwie war es dann irgendwie ein bisschen schade, ja. Oder sie war ein bisschen traurig. Genau. Ja, aber ist alles korrekt. Also meine Mutter ist aus Russland, kam nach Deutschland vor sehr, sehr vielen Jahren. Wir hatten jetzt nie viel Geld zu Hause, habe aber immer fleißige Eltern gehabt, beziehungsweise vor allem meine Mutter war fleißig. Habe das schon auch so ein bisschen als Vorbild gehabt. Und am Ende ist es halt eine gute Motivation, weil du halt merkst, okay, über Leistung kannst du ja was erreichen. Das habe ich dann getan. In der Schule war eigentlich immer unter den Jahrgangsbesten, wenn nicht der Jahrgangsbeste, in allen Themen, die ich so gemacht habe. Und das hilft dann natürlich. Und das ist auch eine Leiter, die man sich dann baut, von einem Praktikum zum nächsten, zum Vollzeitjob. Ja, also das war schon, ich kann mich schon als Streber bezeichnen. Ja, also,
warst du jemand, dem das so zugefallen ist oder musstest du schon richtig hart ackern, so in der Schule und so?
Ja, also mir ist schon viel zugefallen auch, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass ich gar nichts machen musste. Also das wäre Schwachsinn. Ich musste auch lernen und aber dann lief das in einigen Fächern auch sehr, sehr gut. Ja.
Okay. So, als du das Team so kennengelernt hast und sie dich kennengelernt haben,
jeder hat ja im Team so eine gewisse Aufgabe und bringt so eine Expertise mit rein. Jetzt warst du wahrscheinlich mit der Jüngste damals im Team mit den 24.
Jüngste und Unerfahrenste.
Und der Unerfahrenste. So, wie hast du die anderen überzeugt und was hat sie an dir überzeugt?
Ja, war interessant. Also ich bin dann tatsächlich offiziell als CEO von Lieferheld eingestiegen. Das war so ein bisschen der Plan. Und das war eine super krasse Situation, weil du willst ja alles richtig machen, so gerade mit meinem Hintergrund. Aber Unternehmertum bedeutet das eben nicht, sondern man muss halt auch viel, ne? Man muss Risiken eingehen. Und ich war sehr jung und hatte gar keine Ahnung. Ja. Und wir haben dann nach 3 Wochen ein Investorengespräch geführt und einfach festgestellt, dass ich A, über das Netzwerk nicht verfüge und auch nicht über die Souveränität und über das Know-how und so weiter. Also eigentlich nichts mitbringe für den Job. Es war aber trotzdem so, dass ich natürlich einen Mega-Drive hatte und irgendwie auch durchaus nicht ganz auf den Kopf gefallen. Insofern bin ich dann einfach sozusagen demoted worden zum COO. So nennt man den dann, das ist so das Mädchen für alles von Lieferheld. Und wir haben dann einen sehr, sehr guten CEO reinbekommen, Fabian Siegel. Und vor allem davor aber auch noch Claude Ritter. Das war ja mein sehr langjähriger und immer noch Geschäftspartner, mittlerweile wieder in der neuen Firma, die ich gegründet habe, da als aber Investor. Und ich hatte dann im Prinzip die Aufgabe, so ein bisschen investorenmäßig das zu covern, also weil ich ja aus dem sozusagen Finanzmathematikbereich kam, aber halt auch Thema Prozesse, Operations, so eine Sache, ersten Customer Service aufsetzen, die Restaurants sein, überlegen, wie, ist ja krass, ne? Ich meine, das ganze Unternehmen ist jetzt 15 Milliarden wert und wenn ich mir überlege, dass wir da am Anfang die Menükarten selber abgetippt haben, also gibt es viele War-Stories, aber das im Prinzip. Also ich habe das gecovert, wie ich Leute überzeugt habe. Ich habe einfach mehr gearbeitet. Also ich habe einfach viel mehr Willen gehabt. Mhm. Musst du dann auch, ja. Also musst halt einfach rund um die Uhr im Office sitzen und halt dein Bestes geben. Und ich glaube, du kannst Leute am Ende nur über wahrscheinlich auch Charisma überzeugen, über deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, schnell zu lösen. Das war ein Thema bei uns. Das ist ja alles super rapide gewachsen. Und dann auch lernbereit zu sein. Ich habe dann einen Crashkurs von Claude bekommen, den Internetführerschein, Teil 1 und Teil 2 von Markus und Claude, das weiß ich noch. Ich war jetzt auch nicht komplett doof, was Internet angeht, ja, aber
du warst halt noch nicht der Experte.
Aber nee, absolut gar nicht. Also bin ich auch heute noch nicht, glaube ich. Ja. Also wie kann man da Experte sein?
Wie jemand, der jetzt zum Beispiel vorhat, irgendwie mal was zu gründen oder jemand, der jetzt da das gar nicht vorhat, aber sich das bildlich vorstellen möchte und jetzt eigentlich nur gerade, wie du gesagt hast, diese Riesenfirma kennt, die so viel wert ist und quasi international tätig ist. Wie sah es am Anfang aus? War das ihr 4, 5 Leute, die da rund um die Uhr geackert habt? Hattet ihr gleich irgendwie versucht, ein Team aufzubauen? Kann man sich das so typisch vorstellen? Ihr seid wirklich von Restaurant zu Restaurant gerannt und habt die versucht zu akquirieren oder habt ihr das direkt andere machen lassen?
Nee, das war super pragmatisch. Also wir standen da wirklich im Wohnzimmer bei Markus in der Wohnung am Hackischen Markt. Ja, haben dann überlegt, so, was machen wir denn jetzt? Also das Schöne an Lieferheld war oder ist, das Businessmodell hat sich bis heute nicht 1 Millimeter geändert. Mhm. Ja, also es war so, wie es damals war, ist es auch heute und ist auch in jedem Land das gleiche Businessmodell. Manchmal mit Nuancen, was den Fahrer angeht und die Anstellungsgrade und so. Aber am Ende sind wir ein Marktplatz, auf dem man Lieferdienste findet. Bums aus, Mickey Mouse. Und aber so ein konkretes Beispiel, wir standen da im Wohnzimmer so und wie kommen wir jetzt an die Speisekarten ran? Ganz klassische Frage, ne? Irgendwer muss die ja abtippen und irgendwie müssen die ins System. Und dann haben wir uns einmal ein Smart genommen, beziehungsweise das Founder-Team oder damals Markus, Claude und ich vor allem und sind dann in Berlin rumgefahren, haben Speisekarten eingesammelt. So ein ganzes Wochenende. Von früh bis spät sind wir in den Lieferdienst rein, ganz blöd, ja? Und gesagt, hallo, haben Sie auch eine Menükarte, die würde ich gerne mitnehmen? Dann haben wir direkt 5 gegriffen und sind wieder raus. So fing das an, ja? Und wir hatten natürlich Ressourcen, weil uns damals Team Europe ein bisschen Geld bereitgestellt hat am Anfang. Das haben sie sich auch richtig teuer bezahlen lassen, muss man fairerweise sagen, aber ist okay, ja. Und konnten dann natürlich auch Interns heiraten und so. Und das war aber wirklich alles sehr basic. Also wir hatten ein Zimmer, ich weiß nicht, 10 Leute drin und jeder macht irgendwas. Und
also kann man sagen, das war schon so typisch, wie man
das war richtig Story. Typisch Startup. So, das war schon richtig so, wie man sich das vorstellt. Nicht so. Schick und keine Kaffeemaschine und nichts.
So, also eigentlich auch anders wie heute so.
Ja, absolut, absolut. So. Das hat sich viel mehr professionalisiert.
Ja, und es wird eigentlich auch gleich sofort nur über Skalierbarkeit gesprochen, vor allem hier in Berlin.
Genau. Es geht eigentlich nur darum, habt ihr einen Slack-Account, wie, so, was ist dein
North Star Metric und bla.
Ja. Würdest du sagen, dass es jetzt heute so besser ist oder dass das von damals schon auch irgendwie fehlt, weil es nicht nur dazugehört hat, sondern weil es auch einfach Teil des Lernprozesses so war?
Also da gibt's ja so viele Levels to it, ja, und es gibt so viele unterschiedliche Firmen und Produkte und so. Das kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Ich denke, was ich gut fand, war, dass wir mit der Pace der Company wachsen konnten und ich das einmal erleben durfte, so wie es, also das war ja ein kompletter Goldrausch, kann man schon fast sagen, oder über die Jahre und immer noch, ja. Die Firma verdoppelt sich ja immer noch im Umsatz, year on year, ja. Und das war toll, dass wir einfach von den kompletten Basics bis hin zu, keine Ahnung, sprechen mit irgendwelchen US-Hedgefunds dazu, ja, dass wir das alles mitnehmen konnten und dass es auch nicht so übermanaged war, ja, also dass wir schon viel hands-on machen konnten. Es wurde aber auch sehr schnell klar, dass wir uns professionalisieren müssen, dass wir Senior Management brauchen und dass wir viel Kapital vor allem brauchen, ja. Also selbst Lieferheld, ich meine, Lieferheld war ja eigentlich der, wenn man so will, neben Online-Pizza, das war der Marktplatz in Schweden, ja, die hatten so eine Gruppe in Schweden, Polen, Österreich und Finnland, das waren ja die Urgesteine von Delivery Hero und so. Und da wurden alle Sales-Prozesse aufgesetzt, die wir dann genutzt haben in Delivery Hero. Da wurde eigentlich all der Grundstein gelegt. Und wir mussten da relativ schnell sehr, sehr gut werden. Deswegen war das Management-Team sehr früh gut besetzt. Also wir hatten relativ schnell Doreen Huber an Bord, die dann später auch mal COO von Delivery Hero Group war. Wir hatten Claude Ritter als Produktchef, der dann auch später noch globaler Produktchef war. Fabian Siegel war sehr lange CEO auch. Ich war da auch irgendwie dabei. mein Titel war dann Group Chief Development Officer. Also ich hatte eigentlich dann irgendwann zum Schluss Customer Care, Sales, also Restaurant Sales, Akquisition und Market Development, also alles, was mit M&A zu tun hatte außerhalb von Europa. Aber das Team müssen wir schnell kriegen, damit wir da auch wirklich sauber skalieren. Ja.
War es einfach, zum Beispiel jetzt Investoren gerade zu finden, weil ihr einfach schon die Zahlen vorlegen konntet, oder war es trotzdem noch so ein Act, weil ihr habt bestimmt ja auch dementsprechende Summen
gefordert? Also wenn du das jetzt siehst, denkst du so, wow, also was wir uns da einen abgebrochen haben. Also wir waren wirklich bei vielen Investoren. Eine coole Geschichte, da werde ich den Investor nicht nennen, aber da kam echt ein Investor rein bei uns im Büro. Ich glaube, es war das erste Büro, das wir hatten. Also eigene Büro, ja. Es war damals in der Magazinstraße noch, gab es das erste Lieferheld-Büro. Da kam ein Investor rein, stand da so, hat sich das alles angeguckt und meinte so, ja gut, wo ist denn jetzt dann die Küche jetzt hier, ne? Und wir so, okay, hier ist die Kaffeeküche. Und er so, ja, schon klar, aber wo ist denn hier, wo werden die Pizzen gemacht, so nach dem Motto. Ne, also, nee, wir mussten da richtig grinden, also am Flughafen Investoren getroffen, so richtig auf Last Minute, und die ersten Millionen waren wirklich nicht leicht zu kriegen, und da bin ich auch dankbar, dass wir einen relativ starken Lead hatten mit Lukas Gradowski, der da auch, glaube ich, auch mal zwischenfinanziert hat, und da, also das war nicht einfach, und auch die Bewertung war nicht so wie heute, wo man ja relativ viel auf Vision und die haben ein Team, das muss ja gleich doppelt so viel wert sein, so nach dem Motto.
Ja, oder auch einfach in ein Business-Konzept generell reinguckt, genau, und vergleicht und sagt, genau, hey, wir können da eine, genau, Konkurrenz aufstellen. Oder
also was. Also rein vom Return war das auch lange kein guter Deal, ja, weil wir einfach so viel verwässern mussten. Wir haben schon echt nicht immer so die besten Bewertungen bekommen. Ja. Dann irgendwann hat sich das natürlich relativiert, aber das war die ersten, ich würde sagen, die ersten 2-3 Jahre war das wirklich richtig tough.
Und wenn du das jetzt auch gerade mit heute vergleichst oder jetzt auch einen Tipp zum Beispiel hast an Leute, die jetzt nach Investoren suchen, ist es am besten tatsächlich kalt zu akquirieren? War es am meisten über Networking, wie ihr es hingekriegt habt, oder war es so eine Mischung aus
allem? Ja, es ist immer eine Mischung aus allem, ja. Es ist auch so ein bisschen immer Timing und Momentum und Intro hier, Intro da, ja. Dann findet das jemand gerade spannend. Was immer hilft, ist in einem Trend, also wenn man First-Time-Entrepreneurs, ist es immer gut, sich in einen großen Markt zu setzen, wo gerade viele Firmen reinpushen, wo viele Investoren heiß drauf sind. Mhm. Ja, weil machen wir uns nichts vor, am Ende wird einfach viel investiert und kopiert, was gerade links und rechts passiert. Ja. Ja, also wenn alle Investoren jetzt gerade Mobility geil finden, dann muss Mobility ja gut sein. Ja. So, und das gilt genauso für Fintechs, wo überhöhte Bewertungen gezahlt werden und so weiter. Also wenn du als Das hilft, in so einem Markt zu sein, weil einfach Geld mit Geld um sich geworfen wird, wird nicht so genau hingeguckt und man kann auch eine höhere Bewertung kriegen. Ansonsten arbeiten, einmal anschreiben, zu relevanten Events gehen. Es gibt sehr viele Startup-Events. Es gibt mittlerweile, das ist ja so professionalisiert. Also es gibt ja die Bühnen, wo man hingehen kann, pitchen kann.
So haben wir es ja quasi am Anfang gemacht.
Ja,
so, wir sind, haben uns alle Startup-Messen rausgesucht, sind einfach zu jeder hingegangen, haben geguckt, voll dass grinden, wir irgendwie einen Artikel bekommen oder sonst irgendwas. Es hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit gebracht und halt, man weiß halt davor nie, ob es klappt oder nicht, aber es reicht halt eine Person, die richtige, die man kennenlernen muss.
Absolut. Also ich habe auch immer, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile etwas geläutert. Ich habe immer einen Fick auf Netz, sorry fürs Wort, Gott, Fick auf Netzwerken gegeben. So. Und da würde ich jetzt sagen, Netzwerk ist schon auch wichtig, weil man einfach dann sich einen Haufen Arbeit auch mal sparen kann. Aber am Ende ist es immer das gleiche Ding. Baue eine Firma, die Sinn macht.
Ja.
So, deine Idee, das Businessmodell muss Sinn machen. Ich glaube auch immer noch daran, dass ein Businessmodell immer over Teams gewinnt. Bedeutet also, kannst ein Businessmodell A haben, das geil ist, mit einem, überspitzt gesagt, relativ schwachen Team. Ja? Und du kannst ein Businessmodell B haben, was ein bisschen schwächer ist, mit einem Megateam. Investor sollte immer in A investieren.
Okay.
Ne? Und das tun sie auch. Ja, also manchmal wird auch nur ins Team investiert, weil die dann sagen,
das Team kann geändert
das
werden.
Das Team kann sozusagen Idea Adoption machen, so, also irgendwie sagen, okay, das funktioniert nicht so gut, aber wenn wir es ein bisschen drehen, ein bisschen pivoten, wird's was. War so ein bisschen bei Booker Tiger tatsächlich der Fall. Ja, da war am Anfang war sehr viel Euphorie, dann gingen die ersten Unternehmen in den USA pleite, ja. Dann wurde es ein bisschen kritisch und dann haben die Investoren gesagt, wir backen euch trotzdem, weil ihr immer wieder mit neuen, frischen sozusagen Ideen kommt, wie das es doch Sinn macht und dass ihr es auch besser machen und effizienter und so. Aber es gibt auch Modelle wie, ich will da jetzt nicht den Erfolg absprechen, aber wie Auto 1, den knallt halt. Ne? Also das Modell ist einfach sehr gut skalierbar und dann haben die auch noch ein mega Team drauf gehabt. Und dann ist natürlich Jackpot und es wird ein Unicorn. Ne? Also das heißt, ein gutes Modell finden, Ahnung von dem Thema haben, macht auch oft Sinn. Ja?
Ja.
Und dann, das spüren ja Investoren ja und wissen ja auch so, wie die Marktlage ist und dann hat man mehr Chancen. Ich würde auch immer dazu raten, ein Team so zu besetzen, dass es auf jeden Fall einen gibt, der das schon mal gemacht hat.
Mhm.
Sollte der CEO hoffentlich sein.
Ja.
Oder zumindest einen, der die Firma nach außen gut verkaufen kann, der eine Vision setzen kann, eine Strategie setzen kann, damit das auch irgendwie dann alles passt. Und dann kann es auch einen Junior-Guy geben, der besonders hart arbeitet, so wie in meinem Fall dann damals.
Ja.
Also das Team muss divers sein, keine Kumpels. Ja, weil die Freundschaft geht auf jeden Fall flöten.
Ja.
Egal, ob es schlecht oder gut läuft. Ja,
ja.
Alles mitgemacht schon.
Im besten Fall entsteht aus einem Team dann eine Freundschaft irgendwie. Also andersrum.
Ja, ja, aber auch da, ja. Also auch Krisenlearning von mir mittlerweile. Also es gibt wenig Menschen aus meiner Sicht, die richtig lange integer bleiben. Ja, kriegst,
okay.
Also wenn es dann hart auf hart kommt, wenn es um viel Geld geht, ist man überrascht, wie schnell Leute käuflich sind oder sich für sich selbst entscheiden. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen verbittert, meine ich gar nicht so, aber schon Learning, das ich ein paar Mal gemacht habe.
Okay.
Ja, also von daher, einfach das mit Kumpels sein lassen. Kumpels sind Kumpels, Freunde sind Freunde,
ja.
Business ist Business.
Ja. Machst du das auch bis jetzt so? Also dass du wirklich, also auch bei deinen neuen Projekten, die du jetzt verfolgst, dass du da komplett trennst? Oder wenn du jetzt weißt, hey, du hast einen Kumpel, der in der Sache eine echt krasse Expertise hat und du hast eine Idee in die Richtung, wirst du es dann in Erwägung ziehen? Oder?
Ja, also natürlich zieht man das immer in Erwägung. Wir sind ja auch alle keine Roboter. Ich bin mir des Problems bewusst und ich suche mir, also mein jetziger Geschäftspartner ist, den kenne ich zwar lange, aber wir hatten jetzt freundschaftlich nicht so viel miteinander zu tun. Wir verstehen es ganz gut, das ist super. Aber da ist es, da gibt es eine gute Komponente bei. Wir haben immer eine professionelle Distanz zueinander. Also wir können uns Sachen sagen, ohne das Gefühl zu haben, wir würden den jetzt verletzen.
Ja, ich denke, das ist
hilft,
so der kritische Punkt, dass man eben so distanziert und die Emotionen rausnehmen kann.
Ja, aber das ist halt, fällt halt schwer, wenn du jemanden lange kennst. Ich hatte dann das Glück, mit Claude Riller zusammenzuarbeiten. Wir waren auch super Freunde geworden dann bei Delivery Hero und konnten das auch ganz gut managen. Ja. Aber auch da hat es mal geknirscht. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich da einfach drauf achte. Ja. Und jetzt nicht, also ich habe auch die Wahl, an sozusagen mir zu überlegen, mit wem ich was machen will. Und insofern würde ich aber auf jeden Fall dazu raten, immer komplementär zu denken, faktisch, rational das Team zu besetzen, das Sinn macht für die Idee, für langfristigen Erfolg. Du musst mit den Leuten auch natürlich jeden Tag 16, 18 Stunden arbeiten. Da sollte man sich auch ein bisschen gut riechen
können. Ja, Kommunikation halt ist da
ja,
auch das A und O.
Ja, absolut.
Wenn du jetzt so rückblickend auf die Phasen schaust, so in wie vielen Phasen würdest du das gerade mit Lieferheld und so eingliedern? So, wo hast du gemerkt, okay, das wird richtig krass? Oder was sind so die Momente, an die du dich jetzt so noch wirklich erinnerst, die du so richtig vor Augen hast?
Ja, das ist interessant. Also wir haben nie in keiner Phase immer mit der nächsten Phase gerechnet.
Okay.
Also ist echt so. Also wir haben auch, ich weiß noch, ich kann mich an ein Gespräch mit Fabian Siegel damals erinnern. Wir meinten so, ja, die Firma kann schon so 100 Millionen wert werden. Ja, weil wir natürlich, die Umsätze gingen ganz gut in die Höhe, aber da gab es ja viele Probleme. Das ist ja alles heute gelöst. Ja, aber wir wussten nicht, wie kriegen wir die Kommissionsbeträge hoch. Das ist halt alles Standard, ja. Also weißt halt einfach, beim Lieferdienst kannst du 10% Commission nehmen. Booking.com nimmt immer noch, glaube ich, 25%. Wir sind damals mit 3%, glaube ich, eingestiegen, ja. Also wir haben nie mit diesen Phasen gerechnet, oh wow, jetzt ist auch immer so Hypergrowth. Ich meine, was natürlich dann gut war und wichtig für die Firma, wir haben ja, wir sind auch die wenigsten, witzigerweise, da gibt es auch die wildesten Stories zu. Was ja passiert ist, ist, dass de facto Delivery Hero, die GmbH, parallel gegründet wurde. Und wir einen 50-50-Merger gemacht haben mit Lieferheld. Mhm. Und dann die gemeinsame Delivery Hero Holding, ja, die daraus entstand, das sozusagen internationale Geschäft weiter vorangetrieben hat und Lieferheld sozusagen als Marke für den deutschen Bereich dann bestehen blieb. Und wir aber alle sozusagen ins globale Management gewechselt sind von Delivery Hero und dann halt das aufgebaut haben. Und ich glaube, da an dem Punkt, wo wir dann angefangen haben, auch Merger zu machen, wir haben ja Hungry House Co. UK damals gekauft in England, da hat man dann schon gemerkt, okay, das wird auf jeden Fall eine größere Kiste. Das Management-Team ist angewachsen, es wurde alles groß einfach, von, auch von den Umsätzen. Das, wir sind ja mehrere 100% immer gewachsen, hier und hier. Aber es war trotzdem nicht so, dass ich dann gedacht habe, es wird eine Milliardenfirma. Wir haben ganz lange gedacht, okay, wow, vielleicht werden wir mal 500 Millionen wert oder so. Ne? Ja. Und dann müssen wir es aber auch verkaufen. Oder also,
ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Ganz spät noch. Also ich rede jetzt von, ich weiß nicht genau, ja, also don't cite me on this, aber so 2013, 2014 war das teilweise noch, wobei da waren wir schon vor dem Börsengang. Aber das war lange, lange nicht klar. Ja? Und dann geht es an die Börse und auf einmal verdoppelt sich der Börsenwert innerhalb von 2 Jahren. Also das hat ja mit auch keiner gerechnet dann, glaube ich. Ja?
Ja.
Also vielleicht Niklas, aber ich zumindest nicht und viele andere auch nicht.
Hast du da was dran gehangen mit Emotionen? So?
Voll, ja.
Also weil ja. Man sagt ja immer so, hey, es kann bis zum Schluss immer noch schief gehen, wenn du eine gute Exit-Möglichkeit bekommst und die Gesellschaft oder die Gründer einfach zu sehr emotional dranhängen und dann auch nicht loslassen können.
Ja, das
wie war das für dich damals?
Ja, das ist natürlich alles anders gelagert bei uns gewesen. Also man muss da ein bisschen differenzieren. Also ich bin ja dann, wir waren ja, also man muss dazu sagen, wir waren ja so ein bisschen hired guns. Ja, also und trotzdem war es dann so, dass du natürlich sehr viel gearbeitet hast dafür und das auch deine Firma war und du da jeden Tag drin gesessen hast. Und wir sind im Prinzip ja dann 2014 Ende gegangen, ja, auf eigenen Wunsch. Habe ich mich mit Niklas damals hingesetzt und habe gesagt, ich würde gerne was Neues bauen. Bin auch nicht ganz zufrieden mit einigen Strukturen hier. Nichts Schlimmes, aber war einfach so für mich das Setup erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich irgendwie, ich glaube, ich war 29 war ich und hatte ja schon relativ, also hatte alles gewestet, was ich westen konnte an Shares und hätte natürlich jetzt verlängern können, habe mich aber dagegen entschieden für eine eigene Firma. Aber als ich dann gegangen bin und gemerkt habe, dass die Firma trotzdem mega weiter wächst und da einfach neue Leute reinkommen und no one gives a shit. So, weißt du, also das
du
ist einfach,
quasi einfach dann so weg.
Du bist dann einfach raus.
Okay.
Klar freuen sich die Leute, wenn die noch da sind, dass du wiederkommst und mal ja. Hallo sagst und gehen aber mit dir ein Bier trinken, halt aber du bist raus. Einfach raus. So, und die Firma, die Welt dreht sich weiter und so, und das ist auch alles gut, ja. Und wenn man da aber emotional dran hängt, und ich hatte schon ein bisschen dran zu klammern, dann ja, dann ist das schon ein bisschen schwerer. Ja, es ist ja nicht nur ein Investment oder so. Es ist ein zeitliches Investment, emotionales Investment und wir hatten da viele Freundschaften auch geknüpft. Wir haben da Das war für mich die erste Firma und das war ja wie ein Rausch. Ja, also.
Wie habt ihr in der Zeit vom Lifestyle gelebt? Hat sich in der Zeit, in den 4 Jahren, wo ihr da wart oder für dich jetzt persönlich, habt ihr euch irgendwann dann ja sicherlich ein Gehalt ausgezahlt? So, habt ihr das dann auch dementsprechend angepasst? Habt ihr irgendwie so dann, oder warst du da so sehr rational und hast gesagt so, nee, ich halte den Ball flach und warte erstmal ab?
Nee, also bei flach halten kann ich ja schlecht. ich habe, sagen wir mal, ich habe 30.000 Euro Jahresgehalt bekommen am Anfang.
Mhm.
Das, glaube ich, das kannst du mal einem First-Time-Founder hier sagen, ja, ey, da nicht mal ein Customer-Service-Agent würde sich da irgendwie, also
wir haben uns wenig ausgezahlt.
Ja.
Ja, man kann sich vorstellen, wie wir da gelebt haben.
Ja,
so.
Ja.
Wir hatten natürlich okay Share-Pakete. Ja, und das war natürlich die Hauptkomponente. Es war dann auch so, dass wir über die Zeit ein bisschen was verkaufen konnten und über die Zeit auch unser Gehalt angestiegen ist. Also irgendwann war ich halt im Vorstand von einer Firma, die über 2000 Mitarbeiter hatte und mit einem Hibapo. Ja? Mhm. Und da kriegt man natürlich mehr Gehalt. Es war jetzt auch nicht exorbitant. Ja? Und natürlich ist es dann auch so, dass man sich mal was leistet. Es war jetzt aber, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, also in der Zeit von Delivery Hero, ich meine, ich glaube, ich hatte ein etwas cooleres Leasing-Auto, ja, aber wer mich auch kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht so der Typ bin, der irgendwie also mega oberflächlich ist. Ja. Ich habe einen Schaden, was Autos angeht, so, deswegen hatte ich immer eine coole Karre.
So,
ja, aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie eine Gold-Rolex oder so hatte.
Ja.
Und das war so, also insofern Punkt aus. Es hat sich nicht besonders angepasst. Wir haben dann etwas weniger intensiv und emotional gearbeitet und waren dann halt auch mehr Manager zum Schluss. Man wird dann einfach zu einem Corporate Manager immer mehr. Und dann in der AG-Zeit war ich ja nicht mehr dabei, aber dann sowieso. Ja. Genau, also das hat sich schon geändert.
Als du dann von Lieferheld Delivery Hero rausgegangen bist und dich entschieden hast, Book a Tiger zu machen, für die, die es nicht wissen, Book a Tiger ist eine Facility Management Plattform,
ja,
wo ihr anfänglich waren die Putzkräfte nicht angestellt.
Korrekt.
Und dann habt ihr euch quasi adapted,
ja,
und habt dann gesagt, hey, wir stellen die Putzkräfte selber ein,
ja,
und geht dann eigentlich ein bisschen weg von dem reinen Plattform.
Absolut, okay, absolut. Also Book a Tiger, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin direkt parallel zu Delivery Hero habe ich Book a Tiger angefangen.
Mhm.
Also ich hatte eine doppelte Arbeitsbelastung eine Weile und bin dann, die Idee war, das war auch dann voll der Trend auf einmal irgendwie. Es kam eine nach der anderen Putzfirmen, ja, raus, Plattformen
in den
USA, mehrere, in Europa einige, es gibt immer noch weltweit einige. Und wir haben dann auch sowas gemacht. Book a Tiger war am Anfang B2C. Ist mittlerweile B2B und mittlerweile auch verkauft. Mhm. Ja, die Firma an Helpling, unseren Konkurrenten in Europa. Ich bin seit 2 Jahren schon draußen. Ich war also wirklich operativ seit 2 Jahren auch nicht mehr dabei. Aber genau, das war die Story. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte nicht so viel Pause zwischen Delivery Hero und Bogota, also null. wir haben dann damit angefangen und hatten eigentlich überlegt, dass wir das gleiche System wie bei Delivery Hero anwenden und einen Markt sortieren im Prinzip. Ja, also du hast sozusagen, du managst die Kommunikation zwischen einem hochfragmentierten Supply-Side, Putzkräfte, löst das Suchproblem, was viele haben. Ich suche eine Putzfrau, kennt da jemand eine?
Die Transparenz.
Und du wettest im Prinzip so ein bisschen auf einen Offline-to-Online-Switch, bei dem ein illegaler Schwarzmarkt,
ja,
der informell organisiert ist, switcht auf eine Plattform mit viel Transparenz und vielen Steuern.
Ja.
Das ist ja die ganze Story.
Ja.
Riesenmarkt, ja, immer noch. Wir haben dann festgestellt, dass das Freelance-Modell, wenn man sich da ganz klar an die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen hält,
ja,
ganz schnell nicht mehr funktionieren kann. Aus dem Grund, weil Kunden im Gegensatz zu einem Lieferdienst, die Putzkraft ja mehrere Stunden bei sich zu Hause in ihren privatesten, ja, Räumen haben und das eine wiederkehrende Beziehung ist und am liebsten mit der gleichen Person.
Exakt.
So. Also es ist eigentlich ein komplett anderes Modell.
Ja, dann musst du so viele Vorteile durch die Plattform dann schaffen, dass, ja, die nicht dann untereinander, ja, sagen, hey.
Genau, also Bypassing der Plattform ist so ein Thema.
Ja.
Das ist ja das typische Marktplatzproblem,
ja,
bei vielen Modellen. Hm. So, also wir haben dann aus steuerrechtlichen Gründen und Risiken gesagt, nee, das ist uns zu heikel, das passiert nicht, das funktioniert nicht. Plus, wir haben auch keinen Grip auf die Putzkräfte, weil, oder man sagt übrigens nicht Putzkräfte, man sagt hoffentlich Reinigungskräfte oder noch besser Hausdamen. Ja.
Okay, in dem Fall.
Kein Problem. Ja. Ich sage das ja auch oft und Flachs. Naja, auf jeden Fall haben wir die dann eingestellt. Das war ein Riesen-Pivot. Die Umsätze der Firma sind am Anfang extrem hochgeschossen auch. Also wir hatten echt richtig gutes Wachstum, richtig aggressives Wachstum. Dann wurde es aber so, dass die Kohorten in dem Modell schwach waren. Also die Leute springen ab aus unterschiedlichsten Gründen. Kann auch sein, dass sie sich verabreden, ja, unter anderem. Und es war dann doch nicht so ein starkes Modell, wie wir dachten. Plus es gab eine Wachstumsbeschränkung. Also
man muss sich das so vorstellen, wenn man ein Travel-Startup gründet oder einen Food-Startup, vor allem Lieferdienstthemen, dann kannst du im Monat 1 Million Euro, also don't quote me, ja, aber jetzt mal um eine Zahl zu nennen, 1 Million Euro in AdWords investieren und du wirst zu einem gewissen guten CPA sehr, sehr viele Kunden kriegen.
Ja.
Und damit hast du ein Riesenwachstum. Bei dem Thema war das einfach nicht gegeben. Das heißt, man muss andere Marketingkanäle aufmachen und die sind meistens teurer auch und schwerer zu kalkulieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann uns entschieden, zu B2B zu wechseln. Das lief besser, weil die Kohorten anders sind. Die Kunden sind bereit, mehr zu bezahlen. Warenkorb ist größer, plus die Kunden sind auch bereit, auch unterschiedliche Reinigungskräfte ins Büro zu lassen, ja. Weil da geht es vor allem um das Resultat.
Genau.
Ja.
Und es ist halt nochmal ein Unterschied zum privaten Lebensraum.
Absolut, absolut. Und das war ein gutes Geschäft. Also das hat gut funktioniert, wir sind gut gewachsen. Dann ist aber natürlich auch der Markt ein bisschen abgeflacht, was die Investoren sozusagen, was den Investoren Appetit auf das Thema anging. Es gab einige Pleiten. Ja, eigentlich ist jede Firma, größere Firma in dem Bereich pleite gegangen oder wurde verkauft.
Ja. Okay.
Ich bin dann vor 2 Jahren raus. Wir waren an dem Punkt, wo ich rausgegangen bin, stand die Firma gut da. Also wir hatten gerade eine Finanzierungsrunde geclosed. Das Management war gut aufgestellt. Und ich war tatsächlich an dem Punkt, wo ich meine Pause brauchte. Ich hatte in der Familie ziemlich viel auch Trouble. Habe gesagt, ey, jetzt nach 9 oder 8 Jahren wirklich, ich habe ja vor meinen Startups ja auch schon hart gearbeitet.
Ja, McKinsey ist ja jetzt gerade
auch, ist so, ja auch kein Walk in the Park, ja. Unten und das Diplom so zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, ist auch nicht so ein Walk in the Park, ja, so, und das ist halt, da war ich einfach müde, so, und habe gesagt, ey, ich habe jetzt auch mal Lust, irgendwie einfach nur Spaß zu haben und zu chillen, ja, und das habe ich dann gemacht und war dann raus und meine Mitgründer haben es weitergeführt.
Zu Book a Tiger damals, bist du auf die Idee da direkt gekommen oder wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden?
Ja.
Einfach, weil ihr sowieso im Team immer so gebrainstormt
habt. Ja, ja, genau.
Und lag das nahe.
Ja, genau. Also wir hatten einmal eine Longlist so an allen möglichen Themen und das fanden wir dann gut tatsächlich. Wir haben es auch irgendwo abgeguckt oder so. Es war wirklich einfach, es war eine naheliegende Idee.
Ja.
Und dann haben wir das relativ spontan, wenn man so will, entschieden.
Das war ja eigentlich so mit unser erstes Gespräch, das wir damals in Genf hatten. Als wir uns kennengelernt haben, weil du
mich
gefragt hast, ja, du hast mich damals gefragt, so was ich mache. Und ich hatte, glaube ich, auf dem Namensschild Easy Sitter stehen.
Okay.
Und das war noch in den Anfangsschritten. Das ist eigentlich komplett das gleiche Konzept so an sich, aber auf Babysitting so bezogen, dass man das auch quasi
mehr. Oh, das ist noch heftiger, das Modell.
Genau. Und du hast mir damals schon genauso deine Bedenken gegeben, deine Erfahrungswerte eben, die auch letztendlich dazu geführt haben, dass wir das Ganze nicht weiter verfolgt haben.
Ja.
Weil im Unterschied zur Putzkraft, nicht Putzkraft, Reinigungskraft, sorry für alle, die zuhören, das ist nicht böse gemeint, ist es natürlich beim Babysitting die Vertrauenshürde, das eigene Kind und also da sind noch viel, viel mehr Hürden da. Ich denke schon, dass es grundsätzlich möglich ist, aber dann muss man sich halt auch überlegen, ob das Risiko da, ob sich das dann wirklich rentiert am Ende des Tages, ob sich lohnt, es zu verfolgen, auch wenn es im Perfect Case eigentlich eine tolle Sache ist.
Mhm.
Und da zeigt sich dann doch eben, dass sich das alte System dann doch manchmal eher bewährt, wie alles zu digitalisieren.
Ja, wir werden sehen. We shall see.
Ja, jetzt habe ich in einem Interview von dir gelesen, so ein bisschen in meiner Vorbereitung zu dem Gespräch auch, was deine Motivation damals war oder was dich motiviert hat. Und da hast du einfach ganz klar gesagt, das waren jetzt nicht irgendwelche ganz tiefgründigen Ambitionen oder sonst irgendwas, sondern du wolltest einfach Geld verdienen. Du wolltest damit reich werden.
Voll Erfolg haben, ja.
Genau. Jetzt kann man ja ganz klar sagen, du hast so den finanziellen Erfolg jetzt schon definitiv erreicht und hast dich aber jetzt entschieden, weitere Projekte zu verfolgen nach deiner Pause, die du wohlverdient dir auch genommen hast.
Mhm.
Und hast dich jetzt als erstes Projekt für was entschieden, was eigentlich für dich als Person und als Unternehmer auch, so wie man dich bisher kannte, unerwartet ist, indem du eigentlich nicht ins digitale Feld weiterhin vordringst mit Plattform, sondern dass du gesagt hast, hey, ich mache quasi ein physisches Nischenprodukt, das von der Skalierbarkeit auf dem Blatt Papier eigentlich gar nicht so attraktiv ist. Wie kam es dazu? Und wo liegt da dann jetzt die Motivation? Weil es muss eine Motivation geben, das zu verfolgen.
Ja, gut, also man muss auch dazu sagen, ich habe mir ja schon immer einen Plan gehabt, ja. Also es geht um Fahrengold. Fahrengold.com.
Shameless plug.
Genau, Fahrengold versteht sich mittlerweile, und das war auch so der Plan, als die Go-To-Firma, wenn es um Storage und Presentation von vor allem Autos geht. Ob das ein Oldtimer ist oder ein Sportwagen, sei mal dahingestellt. Wir sehen Fahrengold so ein bisschen als das kleinste Museum der Welt. Mhm. Genau, es geht um Luxusgaragen, es geht um Luxusstellplätze, Smart-Lösungen da. Das baut sich gerade gut auf. Genau, also man muss jetzt eine Sache sagen. Ich hatte ja in meiner Pause schon Gelegenheit, mir dazu Gedanken zu machen, was ich als nächstes machen will. Ich hatte einige Jobangebote, unter anderem in Fonds, ja, Investmentfonds, VC-Fonds etc. Ich habe mich da ganz klar dagegen entschieden, weil es, glaube ich, noch nicht für mich eine gute Sache ist, mir Spaß machen würde. Ich hatte dann auf jeden Fall den Plan, nochmal eine Plattform zu gründen, nochmal in den Softwarebereich zu gehen. Und war es aber auch so, dass ich parallel schon Fahrengold immer im Kopf hatte. Fahrengold ist ein kompletter, wie soll ich das sagen? Ich habe halt als Hobby nicht Motorsport, ich habe einfach schöne Autos gerne gemocht. Ja?
Ja.
Und zwar nicht so nach dem Stil, ich fahre da jetzt irgendwie von früh bis spät den Kuhdamm runter und proll damit rum, sondern so auch schon aus einer sportlichen und Designvariante. Ich fand schöne Autos einfach immer gut. Ja. Also, wer mich länger kennt, weiß das auch. Also ich meine, ich habe mein erstes Auto bei McKinsey, war ein Golf GTI in Weiß. Gut, mit dem Karo-Steppmuster oder wie das heißt.
Geil.
Ein gutes Ding. Ja, so. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es keine schönen Garagen auf der Welt gibt. So. Also es gibt schon schöne Garagen, aber die kosten richtig was und sind individualisiert von irgendwelchen Architekten. Und
sind dann meistens im Haus
von wohlvermögenden
Menschen genau, so direkt genau. drin.
Aber wenn man jetzt einfach mal durch eine etwas bessere Einfamilienhaussiedlung fährt, dann erkennt man immer den gleichen Carport, nämlich vom Baumarkt oder irgendwie was Gemauertes, was sieht alles hässlich aus. Auch die Fertiggaragen, die hergestellt werden, sorry, Competitor, aber das ist alles hässlich. Ja, muss ich jetzt einfach so sagen. Und dann habe ich gesagt, hey, dann lass uns da was bauen, was schön aussieht. Weil es gibt schöne Autos. Diese ganze Industrie um Autos, Zulieferer und so weiter, hat sich ja enorm entwickelt. Auch designtechnisch enorm entwickelt. Design ist eine der Hauptkomponenten beim Auto. Alles drumherum aber, wie das Auto dargestellt wird, wo steht, auch die Sicherheitskomponenten und so weiter, wurden nicht so wirklich entwickelt. Ja? Und ich kenne viele Leute auch mit großen Sammlungen, da stehen die tollsten Autos irgendwie so zusammengereiht in irgendeiner weiß nicht, Wellblechhalle, hinterm Betrieb. Ja,
da kenne ich auch ein paar.
Ja, so, und dann, also ich meine, du fährst ja nicht die ganze Zeit mit Autos, du willst sie auch mal angucken. Das sind ja, eine Autosammlung ist ja am Ende, kann man ja wie eine Galerie und Kunst darstellen. So. Und das war so ein bisschen die Idee. Also wir gehen im Prinzip in den Bereich rein. Ich rede jetzt nicht von Reihenhäusern, die einen Carport daneben zu stehen haben, sondern ich rede von Häusern ab, was weiß ich, 700.000 Fertighäuser, kleine Villen. Wo es durchaus Sinn macht, daneben ein schöne Garage zu stellen, vor allem für jemanden, der eh ein geiles Auto hat und der Lust hat, dieses Auto zu präsentieren, für sich auch nur. Ja? Und das war so die Initialzündung. Und das war ja auch so, ich habe da keinen Businessplan zugeschrieben. Ich habe einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Das macht Spaß, das Projekt. Ich beschäftige mich mit einem Thema, mit dem ich mich halbwegs gut auskenne. Ich arbeite nur mit Kreativen. Ich habe ein mega Team bei Fahrengold, bestehend aus Konstrukteuren, aus Architekten, aus Designern, aus Mechanikern, aus Ingenieuren. Eigentlich Leute, mit denen ich sonst nichts zu tun habe. Und wir haben dann das Ding entwickelt, das Fahrengold, das FG1, haben das präsentiert und das fanden ziemlich viele Leute ziemlich gut. Ja, das Bild hängt da gerade. Wir sind gerade im Fahrengold-Büro.
Ja, genau, muss man dazu sagen. Wir sehen hier ein schönes Bild von
Vom Prototyp.
Garage, vom Prototypen,
ja.
Mit einem schönen 458 Speziale drin.
Korrekt. So, und wir haben dann das Ding gelauncht und vorgestellt, Aficionados, auch ein paar Automobilhersteller, Mitarbeitern, und die fanden das alle mega. Die fanden das wunderschön, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir ein Business draus. Das skaliert nicht wie ein Software, eine Softwarefirma. Der Grund dafür ist reine Leidenschaft fürs Produkt.
Na.
Ich finde auch ehrlich gesagt, es ist gut, dass ich das mache, ja, weil wenn wir alle nur so wie ein paar andere Nasen hier in Berlin, ja, nur dem Geld hinterherhecheln würden und einfach jeden Scheiß bauen würden, nur damit es irgendwie groß wird, ich spreche da von einigen Fintechs auch, ja, dann wäre es einfach ein langweiliger Ort als Unternehmer. Ich finde, bei mir geht es mittlerweile, meine Motivation war ganz klar, ich mache da keinen Hehl draus, ich wollte erfolgreich sein. I did it, ja. Das hat sich jetzt geändert. Ich mache das vor allem wegen dem kreativen Schaffungsprozess. Ich mag es, gerne neue Sachen zu erschaffen, die irgendwie Sinn machen, die mir Spaß machen. Bei mir geht es gerade sehr viel darum, mit Firmen und Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich das Gefühl habe, wir bauen da was Gutes. Ja, es muss nicht immer muss kein Fairtrade-Topic sein oder irgendwas, was in diese Richtung geht oder irgendwie Doing-Good-Topic. Es geht aber darum, einfach irgendwas Sinnvolles zu bauen mit kreativen Menschen, mit guten Menschen, mit intelligenten Menschen und da irgendwie einen Punkt zu setzen und auch Themen zu besetzen, die vielleicht noch nicht besetzt sind. Ich renne jetzt irgendwie keinen Themen hinterher, nur weil die irgendwie Sinn machen, also weil die so trendmäßig Sinn machen, ja, und irgendwie man da besonders schnell einen Taler verdienen kann.
Also jetzt eigentlich entgegengesetzt dem, was du vorhin am Anfang gesagt
hast. Yeah, absolut, so. Absolut. Das hat sich gedreht bei mir, ja.
Und quasi kann man ja schon so sagen, auch bedingt dadurch, dass du es dir jetzt auch einfach so erlauben kannst, dass du sagen kannst, so, hey, ja. Ich habe da jetzt auch einfach Bock drauf.
Ja.
Ich muss jetzt nicht eine Entscheidung treffen, die vom Risiko eher geringer ist und wo man weiß, man kann jetzt auch gut Investoren finden, sondern ja. Das, was da verfolge ich einfach so was Emotionales auch.
Ja.
Ganz klar, mit dem Produkt überzeugst du die Kunden am Ende ja,
ja.
Nicht. Na klar, muss es rational auch irgendwie ein gutes Produkt sein,
ja.
Aber es muss die Emotionen ansprechen.
Nee, absolut. Also wie gesagt, ich mache da ja keinen Hehl draus. Ich finde, da sollten auch mal mehr Leute keinen Hehl draus machen. Also es ist immer so, ich mag diese Fake-Motivation bei einigen Unternehmern, Mitunternehmern, ist immer so, nein, Mann, du baust gerade keine Hausratsversicherung digital, weil du das besonders spannend findest.
Ja.
Also dann sag das, also ich meine, ist ja okay. Ja.
Und ja.
Genauso sage ich da, ich meine, Lieferheld war irgendwie ein cooles Thema, ja, auch am Ende irgendwie, aber es war jetzt, mein Gott, also wie viel Leidenschaft kann man für etwas entwickeln? Ja.
Ja.
Das ist ein Thema, was ich total mit Leidenschaft verfolge. Meine neue Firma, meine neue Softwareplattform, die ich so ein bisschen klammheimlich gebaut habe oder baue, hat auch eine viel tiefere Motivation als damals meine anderen Firmen und auch in Projekte, in die ich investiere, haben meistens irgendwie einen etwas anderen Hintergrund.
Kannst du schon drüber sprechen, was die neue Plattform ist?
Klar. Wir sind jetzt eben ein bisschen rausgeschossen mit der, also wir haben extra keine Pressemitteilung gemacht, weil ich in Ruhe gelassen werden wollte und es war ganz gut, dass alle gedacht haben, ich baue jetzt Garagen. Und dann gab es auch die lustigsten Stories, wie dann das auch belächelt wurde, wie immer. Ja, irgendwie.
Das ist ja auch interessant, eigentlich trotz dessen, dass du eigentlich so hier so eigentlich schon ein bekannter Unternehmer bist, der schon eigentlich bewiesen hat, dass er was auf dem Kasten hat. Sobald man eine Sache macht, die vielleicht nicht stromlinienförmig ist, den aktuellen Ideen folgend.
Also ganz ehrlich, also dieses ganze Thema ist wirklich, na, ich bin so leid, ja. Aber was ich da für Gespräche führen musste, oder irgendwie so ein suffisanter, ich will jetzt keinen Namen nennen, mache ich auch nicht, aber wo dann irgendwelche besonders klugen Leute meinten, irgendwie mit so einem suffisanten Lächeln, na, machst du jetzt in Garagen? Mhm. Also, ja, Mann, mach ich, ist geil. Ja, so, also, why? Ja, also,
halt ich mein, Schnauze.
Ja, genau. Ist doch cool, also freu dich doch einmal für mich. Nee, aber ich habe tatsächlich Fahrengold ein bisschen benutzt als Schutzschild, weil man so, weil das jeder dachte, ich das mache hauptberuflich. Ich habe ein eigenes Team auf Fahrengold. Ich habe einen mega CEO auf Fahrengold sitzen. Max Knüppel, der kommt von Engel und Völker, ist mega Typ, ja. Ich habe eigene Ingenieure in dem Team. Max trifft sich von früh bis spät mit irgendwelchen Kooperationspartnern. Das Fahrengold wird auch, glaube ich, ein richtiger Erfolg werden. Also, weil wir schon einzigartig sind.
Klar, und gerade weil es keine Idee ist, die jetzt jemand so als erstes so auf dem Papier hat, wenn er irgendwie sagt, ich will ein Unternehmen gründen, das irgendwie viel Geld macht, auch in erster Linie.
Nee. Und das, baue das ganz langfristig. Also Fahrengold ist etwas, was ich mal vererben will. An ein paar Kids,
hoffentlich klassisches meine. Eigentlich ein klassisches Unternehmen, so wie man es eigentlich so
von den ganzen Richtung, ich baue mal so ein Richtung Schraubenwirt eigentlich, so auf 30 Jahre Sicht. Ja. Ich habe Aktio gegründet, Aktio.com, schon vor einigen Monaten. Mit meinem Gründer, Kompagnon Daniel Stahlkopf, ehemals globaler Produktchef von Delivery Hero. Und was wir uns überlegt haben, wir haben tatsächlich da auf dem Reißbrett nach Ideen gesucht und ich hatte aber schon lange eine Idee und das haben wir dann so ein bisschen verwirklicht jetzt, verwirklichen wir gerade. Launch Date ist angedacht für Ende Q2, Anfang Q3 dieses Jahr. Bei Aktio oder wie der US-Amerikaner sagen würde, Actio.com, geht es darum, also es geht um zwei Sachen. Das eine ist, wir wollen eine Go-To-Plattform sein für alle Menschen, die sich verbessern wollen, optimieren wollen, verändern wollen, im Bereich Lifestyle, also alles was mit Sport, Meditation, irgendwie Nutrition, Wellbeing, Mental Health, also die ganzen Themen, die sich verändern wollen, verbessern wollen. Und es ist am Ende aber auch eine Plattform, die eine neue Methode einsetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, also wir wollen diese Technologie dann irgendwann auch lizenzieren. Worum geht's? Wir haben uns einfach angeschaut, was das größte Problem ist bei allen Apps, die sich in dem Thema Fitness, Mindfulness und so weiter, auch Learning, ja, das größte Thema ist. Warum die Kohorten in solchen Apps immer schlecht sind. Außer es sind Yearly Subscriptions, wo du es quasi fakst.
Ja, ja.
Aber die Engagement Rates bei all diesen Apps ist schlecht. Weil du bist motiviert, wir kennen das alle von unseren Neujahresvorsätzen. Und diese Motivation-App bei den meisten, Migo, bei dir nicht. Du bleibst dran. Aber wie viele Self-Disciplines-Machines gibt es denn da draußen? Ja?
Ja, ja,
das ist immer auch ein Prioritätsthema.
Ja. Ja.
Und diese Apps failen genau immer bei der Aktivierung und bei der Reaktivierung der Kunden.
Mhm.
Und das ist ganz simpel. Du musst das ist der schlechteste Elevator-Pitch, den ich je gemacht habe. Ist egal, aber irgendwie, ich bin ja auch noch sozusagen, es ist noch nicht ganz fertig. Ja? Aber die Aktivierung ist das größte Problem. Es ist nicht der Content, es ist nicht die Motivation, es ist nicht, also langfristig schon, aber es ist nicht die Art und Weise, wie die App mit dir kommuniziert. Die sind alle richtig gut gemacht, diese Apps. Der Punkt ist, die Leute benutzen sie nicht, weil sie nicht aktiviert werden. Warum werden sie nicht aktiviert? Weil es trotzdem an ihnen liegt, die App aufzumachen,
ja,
dann, wann sie es entscheiden,
ja,
und dann was zu tun, was die App ihnen sagt.
Und mit jedem Tag, der mehr vergeht, bist du less likely drauf zu klicken.
So. Und genau darum geht es bei Aktion. Das heißt, was wir machen ist, jetzt kommt der Knaller, jetzt werden alle enttäuscht sein, wir rufen Leute an.
Das also heißt,
physisch. Richtig.
Richtig, Telefonat.
Ja.
Richtig,
okay. So richtig oldschool. Also wir sagen, pass auf, du willst Yoga lernen, geil, oder willst ein bisschen Yoga machen, hast aber keine Lust ins Yoga-Studio zu rennen. Wir connecten dich mit den besten Coaches der Welt.
Okay.
Im Bereich Yoga. Und die rufen dich an. Und dann kannst du für, ich will jetzt noch keine Preise nennen, aber für einen echt geringen Beitrag, dass selbst du diese Ausrede nicht mehr hast, ja, wirst du 10 bis 20 Minuten Yoga machen. Mit diesem Coach.
One-on-one.
Nein. Und okay, da kommt jetzt natürlich mein Skalierungsbrain. Ja. Nein, mit sehr vielen anderen. Das heißt, wir machen Broadcasting-Calls. Wir bauen eine Technologie, die Broadcasting-Calls machen kann.
Mhm.
Das kannst du auch nicht so irgendwo licensen. Das gibt es nicht weltweit.
Ja.
Keine Firma, die das bereitstellt. Outbound-Calls an Mass-User-Base. Ja. Und wir wollen über die Technologie erreichen, dass du im Prinzip dann in einer hohen Qualität mit einem Coach interagieren kannst, mit der Community interagieren kannst und dann im Prinzip das ausführst. Das hat so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen weird, muss ich zugeben auch. Wenn man es aber einmal ausprobiert hat, weiß man, worum es geht. Das Interessante ist nämlich, wenn du einen Termin hast und du weißt, dich ruft jemand an, dann musst du ja wirklich nur rangehen.
Ja.
Und du weißt, da sind reale Menschen, die dich anrufen und auch andere reale Leute, die damit strugglen. Und das führt dazu, dass du eine andere Accountability spürst, dich darauf vorzubereiten, vielleicht morgens aufzustehen dafür, ja?
Ja,
und dann einfach dafür diese 10 Minuten zu nehmen. Es sind ja auch am Ende nur 10, 15 Minuten.
Ja.
Wir haben das getestet und die Kohorten waren off the chart gut. Ja? Also wir haben das dann mit größeren Gruppen getestet. Die Leute hängen uns im Nacken und fragen uns, wann wir wieder live sind. Weil es gibt ja diese ganzen Apps. Ja, du kannst ja so. Und dann haben wir gesagt, geil, das ist ja cool. Wir können im Prinzip die Leute aktivieren, frequently, actively, so. Und wir können Coaches eine Plattform bieten, wo die in dem Content, in dem die besonders gut sind, massiv ihren Content distributen können und richtig was verdienen können. Ja, weil du kannst dir überlegen, das müssen wir jetzt ziemlich gut, weil du halt, oder es ist nicht nur ziemlich gut, das ist mega, ja, weil du kannst immer sagen, hey, Tina aus Neukölln hat ein Yoga-Studio, das ist schön, ja, aber wie viele Leute kann sie in diesem Yoga-Studio am Tag betreuen?
Ja.
So. Bei uns könnte sie eventuell 5000 Leute am Tag erreichen. Und zwar in einem interaktiven Call, ja. Da kann man sehr viele Fragen stellen, aber wie geht denn das? Und hört man die nicht alle? Und ist es nicht so laut und so? Und das ist ja genau das, diese Leistung werden wir erbringen mit der Technologie. Aber das ist etwas, woran ich total glaube. Und es macht total Klick, wenn du dabei bist. Das
Klar, es ist halt jetzt was, was noch ungewohnt ist, weil es eben einfach so noch nicht gibt in der
Art. Es gibt es wirklich weltweit, also natürlich wird es das irgendwo wieder geben, aber wir haben viel Research schon gemacht und wir haben kein vergleichbares Produkt gefunden.
Krass.
Ja, und das geht sowohl für B2C als für B2B auch, ja. Also wir wollen im Prinzip, du kannst alles
haben. Firmenfitness ist halt ein Riesenthema.
Firmenfitness, Produktivitätscalls mit irgendwelchen Gurus, die in dem Bereich besonders gut sind. Motivationscalls, Rückenschule, Nackenschule, Breather, einfach nur ein bisschen De-Stress, ja. Alles, ja. Wir gehen so weit, dass wir überlegen, es gibt sicherlich auch ein paar Omis da draußen, die sich gerne Predigt anhören würden und da vielleicht auch ein paar Fragen an den Pastor haben. Ja, warum machen wir nicht das auch? Ja, also ich meine, jetzt ist es sehr verhaut, ja. Aber
ich bin da voll bei dir. Es erinnert mich da sind schon einige Parallelen dazu auch zu Waze, die App, die wir da mal gemacht haben, wo es halt um das Thema Tutorials ging und Leuten was beibringen.
Ja.
Und auf Videobasis. Und ich glaube auch, dass ein Riesenmarkt eben im Audiobereich noch kommt.
Ja, absolut. Also Audio ist ja schon groß.
Ich bin gespannt, wie gerade so die junge Generation so darauf reagiert, so Generation Z, so, weil da kenne ich viele, die so sagen, hey, ich habe gar keinen Bock zu reden mit anderen Menschen. So.
Alle Leute haben keinen Bock zu reden.
So, vor allem so Telefonate, oh Gott, wenn da
jemand ruft jetzt an.
So, dann schreibt man, legt man auf oder nimmt den Call nicht an, schreibt dann auf WhatsApp oder so, was ist los?
Ja. Nee, also das würde uns auch ein bisschen, also das ist natürlich auch ein bisschen immer ein Gamble. Ja.
Klar.
Es hat gut funktioniert für uns mit den Testees. Es wird auch Leute geben, die nicht rangehen, ist ja auch fein. Ja.
Ja.
Aber du hast einfach ein Commitment-Level.
Ja.
Und es ist so minimal invasiv, dass du echt, also da wird es schon wirklich schwer mit den Ausreden.
Ja. Was ich denke, was ein riesen Pluspunkt ist, dass wenn du angerufen wirst, du weißt, hey, da sind auch andere Leute drin. Dass es nicht so ein One-on-One-Call ist, so wo so sich so der, wie so der Military Coach so anruft und so Bootcamp-mäßig.
Aber Military Coaches haben wir auch schon.
Cool.
Also
ja, manche brauchen es aber auch.
Voll.
Manche wollen ja so richtig so in
jeder das, was er will, und deswegen werden wir auch eine Plattform. Wir werden schon darauf achten, dass das alles strukturiert abläuft, dass wir kein eBay-Kleinanzeigen für Coaches werden. Da gibt es auch ein paar Apps, die ich ganz schrecklich finde. Also sorry, aber so ein bunter Gemüsekorb an Köpfen, nenne ich die jetzt mal, oder Profilen, das interessiert auch niemanden. Aber du wirst richtig guten Content bei uns finden, richtig gute Experten, und es wird von einer Methode einheitlich sein und sehr leicht nachvollziehbar für viele Menschen. Und du wirst an der Hand genommen von uns.
Und das ist das, was alle Leute wollen.
Das ist das, was alle wollen. Also es wird so weit gehen, dass wir gemeinsam mit Leuten einkaufen gehen werden, mit Nutritionist. Und dann wird also einfach durch die Regale gehen, über Audio, ja. Ich meine, die Yoga-Sachen und so, die Fitness-Sachen, da wirst du ein Video sehen. Da wird der live sich filmen, der Coach, natürlich. Weil sonst weißt du ja nicht, was du da machen sollst, ja. Aber es wird viele Themen geben, wo wir einfach gar kein Video haben werden, wo es nur über Audio geht. Ich glaube, also ich bin vom Test bis jetzt, ich hatte noch nie so gute Werte auf eine schlechte Umsetzung, nur wo der Grundgedanke quasi vermittelt wurde. Mega NPS schon bekommen, mega hohe Kohorten. Ich bin gespannt. Es ist am Ende ein Startup, es ist immer ein Gamble, aber das Coole da ist, ich habe mich ja auch persönlich sehr verändert. Also ich war ja auch irgendwie so ein hardworking Asshole mal, ja. Und habe dann irgendwann angefangen, mir Coaches zu holen, in allen Bereichen, Psychologie-Coaches, also Psychologen auf Deutsch. auch wenn ich jetzt keine Condition habe, aber einfach so, das würde ich jedem empfehlen, holt einen Psychologen, das super. Ist auch
total irgendwie so.
Es ist auch überhaupt kein Tabuthema mehr.
Nee, da ist so immer noch so ein Stigma.
Ganz schlimm.
Eigentlich total Quatsch ist. Vor allem finde ich erst recht irgendwie unter Männern und unter Unternehmern.
Und dann auch Personal Coaches, ja. Ich hatte schon immer Bock, irgendwie ein bisschen fitter auszusehen und so. Ich habe es nie hingekriegt.
Ja. Ja.
Und ich bin jetzt wirklich kein Mensch, der nicht diszipliniert ist, ja. Und so, ich habe dann halt sehr viel Coaching gemacht und mir ist halt aufgefallen, ich kann mir das halt leisten und das ist toll, ja. Aber viele Leute können sich das nicht leisten.
Ja.
Aber du kannst eigentlich die Hauptkomponenten des Personal Coachings über so eine App hinkriegen.
Klar.
Das Accountability-Thema ist das größte Thema.
Ja.
Das andere Thema, Content und so, das kriegen andere Apps auch hin. Aber das Accountability-Thema, dass dich da wirklich jemand an der Hand nimmt und wenn du beziehungsweise nicht rangehst, du aktiv der Person gesagt hast, dass du das jetzt nicht wahrgenommen hast, ist was anderes. Ja?
Ja.
So, und das skaliert halt brutal gut, weil so eine Session wird 2 Euro kosten oder 1 Euro oder mal gucken, oder vielleicht 5 Euro, wenn es krasse Leute sind. Aber das finde ich toll, dass ich halt jetzt vielen Leuten da ein Tool geben kann, eine Plattform geben kann, wo sie Themen angehen können, die sie schon immer angehen wollten, und dann auch mit Erfolg, mit consistent Erfolg. Ja.
Das ist halt erreichbarer für die Leute auch.
Ja, ja. Und das ist meine tiefere Motivation jetzt bei dem Thema. Ja. Ja. Also ich
Ja, cool, dann.
Ja.
Ja, da hatten wir dann tatsächlich so wirklich sehr, sehr ähnliche Motivation auch mit dem, was ich mit Waste
habe. Ja, 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 absolut, absolut.
Weil du halt auch gleichzeitig den Coaches und den ganzen Leuten, du nimmst denen ja nichts weg.
Nee.
So, das, deren Core-Business, wenn die ihr Personal Training oder
sollen
so.
Sollen sie weiter, alles weitermachen.
Sollen sie weitermachen. Das ist ja quasi eine Win-Win-Situation für alle, die du erklären
Absolut, willst. Absolut. Wir sind auch so, dass wir im Moment sagen, hey, wir wollen eigentlich auch eine Impuls-Plattform sein, wenn du so willst, also eine Impulsgeber-Plattform, weil wenn du dann bei dem Coach, der kann das auch ansagen oder in sein Profil schreiben, da das vertiefen willst und anderthalb Stunden Yoga mit dem machen willst, ja, dann mach das doch. Ist okay, ja. Ja. Bei uns wird es halt diese 20-Minuten-Sessions geben, vielleicht auch mal länger, müssen wir gucken, aber im Moment ist das so der Plan. Es wird auch One-on-One-Coaching geben, wenn du das willst, kannst du dann extra bezahlen.
Ja.
Also, aber damit kannst du natürlich denen eine Plattform geben, für ihre Brand, für ihren Umsatz. Du kannst Kunden eine sehr, sehr hochwertiges Coaching anbieten, ohne den ganzen Shishi. Ich glaube auch nicht über ein Webinar und diesen ganzen Kram, ja. Das ist ja, ja auch alles 90s, ja. Und dann passt das schon.
Und das ist quasi wie so eine Visitenkarte für die Leute, also für die Coaches, die da arbeiten.
Ja.
Wie habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht, wie jemand quasi als Coach bei euch, sucht ihr die Handverlesen aus oder können sich die Leute frei anmelden und ihr prüft es dann und gebt ein grünes Licht oder?
Ja, also im Moment suchen wir die natürlich, ja, gehen die ganz gezielt an, aber es soll dann so sein, dass man im Prinzip über ein Self-Application-Tool sagen kann, ey, ich bin auch Yoga, ihr habt Yoga für Anfänger in dem und dem Bereich, ich kann das auch, ich bin super. Hier lade ich mal eine Voice-Datei hoch, wie meine Stimme klingt. Ich lade ein Video hoch, das ist mein Konzept. Ich würde gerne auch einen Kurs geben. Und so soll es irgendwann auch laufen. Ja, also, dass du quasi curated Plattform hast, wo wir ganz klar einen Standard haben, was Qualität und so angeht. Ja, das ist der Plan.
Wie teilst du deine Zeit aktuell auf? So, wie viel geht in Farngold, wie viel geht in die neue Plattform?
Ja, also da ich sage immer so 100% Aktio, ja, ja. Dann die weiteren 10% sind dann auch mal Farngold. Wie gesagt, ich habe ein separates Team, wenn es ein wichtiger Termin ist, weil ich werde zum Genfer Autosalon fliegen, so ein paar Kunden treffen, dann klar, dann fliege ich dahin. Aber das ist schon ganz klar getrennt und ich weiß, wie wichtig Fokus ist. Ja. Mhm. Ich kann natürlich ein bisschen effizienter arbeiten, weil ich schon das seit ein paar Jahren mache und dadurch muss ich jetzt als Founder nicht alles selber machen und alles neu lernen, sondern ich weiß einfach, ich kann den und den anrufen, das wird dann gemacht. Ja. Kann da schon sehr effizient das mir skalieren. Aber aktuell ist mein, da bin ich CEO, ja, und nehme auch die Verantwortung. Wir haben auch schon gut Geld geraced, ja, wir haben es noch nicht announced, von auch namhaften Investoren. Und wollen damit international gehen, werden vielleicht US-Geschäft auch eröffnen, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ich werde vielleicht sogar persönlich rüberziehen.
Cool.
Ja, also ich nehme das schon sehr ernst.
Ja, sehr cool. Das war nämlich eine, also jetzt haben wir mega viel über alles Business geredet und ich bin mir sicher, das finden auch mega viele interessant, weil ich glaube, du hast selten oder vielleicht sogar noch nie so im Detail
so habe ich noch nie ausgepackt. Ja, so, da bist du echt, hast echt jetzt cool. Ein bisschen mehr bekommen.
Ja, weiß ich auch. Ich bin ja auch sehr dankbar dafür. Ist mega spannend. Ich habe noch so ein paar Fragen mir aufgeschrieben, die so jetzt weg vom Business gehen und vielleicht auch eher so dich so persönlich, deine persönliche Entwicklung noch so ein bisschen ansprechen.
Ich versuche mich kurz zu halten, weil das scheint
Liste an Fragen zu sein. Ja, das müssen auch nicht alle sein. So. Aber eine davon war zum Beispiel gerade so, du bist in Berlin geboren, du warst die meiste Zeit in Berlin, beim Studium warst du weg, bei McKinsey warst du dann wieder hier. Berlin steht...
Das ist Wasser, sorry.
Es ist nur Wasser, nichts anderes.
Es ist nur Wasser, wir machen hier keine großen Sachen.
Du bist auch, also für mich bist du auch, hast auch die Berliner Schnauze natürlich, du bist der typische Berliner.
Ja.
Aber willst du in Berlin bleiben oder kannst du quasi dir auch vorstellen, mal wirklich so, gerade jetzt auch, du hast jetzt eigentlich schon mehr oder weniger fast beantwortet, zu sagen, hey, ich gehe auch zum Beispiel mal nach Silicon Valley und ich werde da mehrere Jahre dort verbringen.
Mhm. Nee, also wir, ja. Ja, nein, keine Ahnung. Also ich gucke mich länger um. Ich finde, ich habe mal überlegt, nach Zürich zu ziehen.
Okay.
Nicht, weil ich Steuern sparen wollte, sondern weil ich in Zürich eine geile Stadt finde.
Ja.
Ich bin ein bisschen leid, was Berlin angeht. Ich bin nicht mehr so Teil der Szene auch. Ich kann mich mit vielen Mitunternehmen, na, ich will jetzt auch nicht bashen, aber ich kann mich teilweise nicht identifizieren mit einigen Mit-Start-Uplern.
Ja. Ja, du bist eigentlich so für mich so der von dem typischen Entrepreneur, von dem man hier spricht, bist du eigentlich so der Anti-Entrepreneur, so vom Verhalten, so, weißt du, wie ich meine?
Oh, war ja.
So, nein, so, du bist, weil du gibt es eben nicht so viel drauf zu sagen, so hey, ich bin jetzt der dieses Startup hier gemacht hat. Du bist da sehr bodenständig und lässt es überhaupt nicht so raushängen und bist da auch du bist da authentisch in dem, dass du sagst, hey, ich habe das damals gemacht, weil ich wollte damit einfach Geld verdienen. Und baust du da jetzt nicht so ein Image hier drumherum als neuer Guru.
Ja, nee, also genau, Zürich wird einfach eine coole Stadt, so ich bin da gerne auch mal. Ist ein bisschen teuer leider. Wir haben, also meine Freundin und ich haben mal überlegt, in die USA zu ziehen. Länger schon. Überlegung ist da LA oder New York. Wahrscheinlich wird es New York, einfach wegen Logistik.
Ja.
Für ein paar Jahre. Vielleicht bleibe ich auch in Berlin. Ich liebe ja Berlin. Ich bin ja richtiges Ostkind. Ja, und habe hier tolle Freunde und alles. Und mag Berlin auch unglaublich gerne. Ja, also let's see. Kann alles passieren. Werden wir dann sehen.
So, cool. Du hast deine so Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen angesprochen, dass du dann gemerkt hast, hey, ich spreche mal mit einem Psychologen, ich nehme mal einen Personal Coach und so auch. Wenn du jetzt Nikita 2010 nimmst oder Nikita so in den Anfangsstufen von Lieferheld und jetzt Nikita 2020, gibt es so eine Sache an dir, die sich so 180 Grad geändert hat oder wo sich deine Meinung so geändert hat, wo du einfach sagst so, hey, da bin ich, da habe ich mich einfach nicht nur weiterentwickelt, sondern da habe ich auch eine ganz andere Sichtweise.
Ja. Eieiei. Also, ohne darauf weiter einzugehen zu wollen, ich bin weniger Arschloch. Ich habe schon auch Tendenz gehabt, Leuten zu sehr auf die Füße zu treten oder auch mal vollkommen mit meiner Meinung zu weit ins Haus zu brüllen. Ja? Da habe ich viel mehr Kontenance. Oder was heißt Kontenance? Ich glaube, bin auch durchaus selbstkritisch gewesen und bin jetzt ein ruhigerer Nikita die meiste Zeit. Außer ich mache Brazilian Jiu-Jitsu, dann kann ich auch mal durchdrehen. Ja. Aber, oder Sport oder so. Aber nee, ich bin natürlich jetzt auch viel erfahrener. Ich versuche noch mehr, ich habe mich schon früher ein bisschen, aber ich versuche noch mehr, mich mit Menschen zu umgeben, die mir wirklich was bedeuten, wo ich auch das Gefühl habe, da ist eine tiefere Verbindung so. Ja. Also das ist mir wichtiger geworden. Ich glaube, früher habe ich einfach viel funktioniert auch. Ja. Ich bin mehr in mir geerdet, ja, und achte auch mehr auf mich. Ja. Also früher hätte ich alles gegeben für den Erfolg. Mhm. Einfach alles.
Okay.
Ich hätte meine Mutter wahrscheinlich verkauft. Also nein, das hätte ich nicht. Aber ich habe wirklich alles gegeben für den Erfolg. Ja. Und das mache ich nicht mehr. Also ich.
Für den Erfolg auch einfach wegen der Anerkennung?
Ja, alles, ja. Es war sehr so, extern getrieben, so, ja. Also so, da, also jeder Unternehmer hat einen gewissen Narzissmus, der ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt, ist auch gut, ja. Aber viel so externe Motivation gegeben, so Geld, Macht, einfach Positioning, so das ganze Thema. Titel, ja, also vollkommen. Ja. Ich sage jedem, werdet bloß kein Geschäftsführer. Das schlimmste Entscheidung, die ihr treffen könnt, ja. Nee, aber so das, und jetzt ist halt so, dass ich einfach es Lebensqualität und Erfolg haben ganz oft wenig mit Erfolg zu tun.
Mhm.
Ja. Es ist trotzdem so, dass ich natürlich driven bin und so, dass ich irgendwie meine Ziele erreichen will, aber ich achte viel mehr auf mein Umfeld, ich achte viel mehr auf mich selbst. Und ich will tiefere Beziehungen mit Menschen eingehen. So, also und da nicht so nur an mich denken.
Das heißt, eigentlich man kann sagen, du hast so deine Wertevorstellung, dein Wertesystem
korrigiert schon zumindest so, oder ja, entwickelt
oder, vor allem. Oder weiterentwickelt. Auch,
ja.
So, oder
ja,
so.
Also es ist ja auch so, man ist ja immer, man hat ja immer ein Grundrauschen, wie man ist als Person. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt nicht eine 180-Grad-Drehung gemacht, aber ich glaube, wenn man in einer bestimmten, sehr krassen Situation ist, wo das Framework so darauf getrimmt ist, dass man funktioniert, dass nur um Erfolg geht und um größer und schneller und dann fällt man in bestimmte Verhaltensmuster, in die man eigentlich nicht fallen würde, aber in dem Setting halt besonders reinfällt. Und es ist auch so, dass ich einfach über 10 Jahre in der Familie viel Trouble hatte und mich da viel kümmern musste und auch andersrum, die sich um mich kümmern mussten und man einfach auch merkt, wie viel wichtig ist Gesundheit, wie lange willst du hier auf dem Planeten rumspringen und was willst du da auch gemacht haben. Ja. Ja, also weil am Ende landen wir alle unter der Wiese. Ja, so, ja, egal, klar. Wir 100 Millionen haben es, oder 100.000, keine Ahnung, oder 10.000, was auch immer. Ja. Also insofern, das hat sich schon ganz schön gut entwickelt, glaube ich, am Ende. Ja.
Cool. Ja, also jetzt nur so in den anderthalb Jahren, wo wir uns kennen, finde ich, ist schon eine so schon eine gewisse Veränderung da.
Echt,
weil du, ja, ich finde schon, weil du warst, also mir hat ja definitiv angemerkt, als wir uns kennengelernt haben, wenn ich jetzt den Vergleich sehe, dass du jetzt viel ausgeglichener, ruhiger bist, so, weil du da auch wirklich die Pause, glaube ich, gebraucht hast. Und auch mit den Sachen, die du jetzt verfolgst.
Ja.
Du gehst es mit einer, vielleicht schon so ein bisschen so bewusster an, so mit einem anderen, mit einer anderen Zielsetzung auch. Und das fällt einem auf jeden Fall auf. Da komme ich auch gerne eigentlich so zum nächsten Ziel oder zur nächsten Sache. So, was sind so drei Sachen, die du auf deiner Bucketlist noch so hast? So, also es sind bestimmt noch viele, aber so, was sind so jetzt so drei Sachen, so, die du sagst so, hey, weil du hast ja wirklich schon, kannst ja echt schon viel abhaken.
Ja, ja.
So, schön, ja. Und, aber was sind noch so Sachen, so, die dich wirklich reizen? Kann alles sein.
Ja, wow, das ist immer schwierig, ne? Ich habe, okay, also ich will auf jeden Fall eine große Familie irgendwann mal haben.
Okay,
ich hab, das hat mein bester Freund hat gesagt, das hätte ich von dir nicht erwartet.
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ich habe richtig Bock so auf 5 Kinder.
Okay.
eine passende Frau noch finden. genau. Habe ich, glaube ich, schon. Mal gucken. Dann, ich glaube, das ist ein Ziel. Ich habe ein großes Bucketlist-Thema, das wird jetzt für viele nicht so krass rüberkommen, aber ich muss unbedingt meine Oma in Russland besuchen. Die ist schon sehr alt und ich habe echt so viele Scheißausreden gehabt, da nicht hinzufahren. Bereue das richtig hier, bereue das jetzt schon ganz doll. Deswegen ist das Plan für dieses Jahr, ich werde in Russland sein bei meiner Oma.
Wann warst du das letzte Mal dort?
Vor 10 Jahren.
Okay, krass.
Vielleicht sogar länger.
Ja.
Vollkommen scheiße. Also
das ist wahrscheinlich auch was, was du in der ganzen Zeit so gar nicht so wahrgenommen
hast. Nee. Und es ist immer Ego und immer, was ist jetzt wichtiger? Und irgendwann ist man ist immer irgendwas wichtiger und es ist halt scheiße verhalten. So. Also das ist auf jeden Fall auf der Bucketlist. Ich lasse jetzt mal diese ganzen Themen weg, wie groß soll Aktion werden. Also,
ja,
ich kann jeder einen Businessplan nachlesen, wenn ich den mit euch teile.
Ja.
Nein, aber das will ich jetzt nicht ansprechen. Vielleicht noch ein dritter Punkt. Ich glaube, ich würde grundsätzlich gerne das Gefühl haben, in 5 bis 10 Jahren, dass Leute sagen, sie sind irgendwie so stolz auf mich oder dass ich gemacht habe. So, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht irgendwie jemand, den ich nicht kenne, sondern so, dass meine Eltern sagen, cool. Dass meine engsten Freunde das sagen, das wäre mir wichtig. Also so eher, ne? Also,
Was überhaupt nichts mit Business oder sonst irgendwas zu tun
hat? Nee, nicht. Also ey, und wenn, ist auch vollkommen fein, wenn ich in 2 Jahren sage, ich muss irgendwie jetzt mal anderen Leuten komplett nur helfen, dann ist es ja auch okay. Also ich habe schon vor, jetzt viel zu arbeiten. Die nächsten 10 Jahre sind für mich Work. Also manche Leute, die so mir auch auf Instagram folgen, denken wahrscheinlich, ich sitze die ganze Zeit im Rennauto oder sonstiges. Don't be fooled, ja?
Yeah, don't be fooled.
Das unterschätzen viele bei mir immer. Ich arbeite wie ein Esel, wirklich. Also echt, nicht 24/7, aber ich sitze hier fast jedes Wochenende.
Ja.
Und ich habe gestern einen 20-Stunden-Tag gehabt. So.
Aber das würdest du ja auch nicht machen, wenn es dir nicht Spaß macht.
Es macht mir total Spaß. Das ist jetzt aber der Unterschied. Und das ist auch etwas, das ist, dieses Buckeln habe ich auch früher gemacht, aber ich so aus anderen Gründen gemacht.
Ja.
Also deswegen, die nächsten 10 Jahre sind Work und die Firmen und so. Und dann ein paar Sachen natürlich auch verzichten dann, aber ja.
Cool. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und dann schließen wir das Ganze auch ab. Das war nämlich ein sehr cooles Gespräch. Es ging jetzt eine gute Stunde und ich denke, das ist auch.
Reicht ja auch.
Zuhörer haben auch echt viel jetzt rausziehen können. Ich habe auf jeden Fall viel Neues über dich gelernt. Liest du viel?
Nein, ist die ehrliche Antwort. Ich habe früher für sehr viel gelesen und ich würde so gern viel lesen. Ich kaufe mir ständig Bücher.
Ist es so ein bisschen so ein Vorsatz, wo man so ewig schon machen will. Aber so,
du willst sagen, ja, ich lese total viel. Ich lese während der Arbeit viel. Also jetzt nicht, ich lese jetzt nicht irgendwie Scheiße, sondern ich lese halt im Kontext viel, muss ich halt, ne? Und wenn es ein Legal Doc ist. Also ich lese den ganzen Tag nur, ja. Aber so, dass ich mir mal ein Belletristikbuch nehme und es lese, muss man wieder öfter sein.
Weil die Frage wäre jetzt gewesen, was sind so 3 Bücher, die du weiterempfehlen würdest? Aber ich passe das jetzt an und sage einfach, was sind so 3 Ratschläge generell, die du weiterempfehlen würdest? Vielleicht auch gerade ist zum Beispiel an die Zuhörer oder an die Leute, die sehr viel Parallelen zum Beispiel zu deinem Werdegang, also zu deinem Aufwachsen haben, die vielleicht auch eher so gerade so drin sind, so voll Karriere und auch von externen Faktoren getrieben sind. Was würdest du den Leuten empfehlen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, entspannt euch jetzt mal alle. Ja? Ja. Wir leben in einer der besten Zeit, also wir leben in der besten Zeit, in der du leben kannst, wenn wir alles vergleichen, was wir vorher hatten.
Ja.
So, es geht uns allen gut. Ja? Es gibt überhaupt keinen Grund, etwas zu tun, worauf du keine Lust hast, nur weil es andere machen.
Ja.
Überhaupt nicht. Das lernen auch alle dann am Ende kennen oder es verstehen auch alle wirklich. Einige Leute verstehen es nicht, aber die meisten Leute verstehen das. Deswegen mach auf jeden Fall, und das klingt so abgedroschen, aber es ist halt wahr, mach etwas, wo du denkst, dass du gut drin bist und worauf du Lust hast. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei, wenn du was erreichen willst im Leben, musst du, guck dir Profisportler an, musst du viel trainieren oder arbeiten oder was auch immer machen. Nur dann wirst du besser und nur dann werden sich auch die Sachen ergeben, das Netzwerk ergeben, die Chancen ergeben, dass du dann auch erfolgreich bist. So. Nummer drei. Seid nett zueinander. Sagt öfter mal Entschuldigung. Oder jetzt tut mir leid.
Ja, ich glaube, das passiert zu selten.
Voll.
Und
finde ich, ja.
Kostet auch eigentlich nicht viel Überwindung, aber für manche ist es doch echt schwer. Es sind auch ein paar schöne Worte jetzt. Zum Ende sind, finde ich, drei Punkte, an die man sich auf jeden Fall halten kann. Vielen Dank, dass wir das offene, sehr ehrliche Gespräche miteinander führen konnten. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Wenn du noch sagen möchtest, wo dich die Leute finden können und auch deine neuen Projekte finden können, haus raus.
Okay, also erstmal vielen Dank für die Premiere hier. War auch für mich eine Premiere. Hat Spaß gemacht.
Ich glaube, das haben wir gut gemeistert.
Jetzt müssen wir es erstmal anhören.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, tatsächlich. Hat mir auch Spaß gemacht. Mein Name ist Nikita Farnholz. Klar, man kann mich auf LinkedIn anschreiben. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich nicht immer alles sehe. Man kann mir auf Instagram folgen, auf Nikita-Farnholz. Facebook bin ich selten. Oder meine neue Firma Aktio Daily, Instagram. Reicht.
Alles klar.
Danke.
Dann gehen wir jetzt was essen.
Genau, so sieht's aus. Alles klar.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.